BR Heimat. Habe die Ehre.
Einen schönen guten Morgen und willkommen bei Habe die Ehre. Ich bin der Michael Hafner und ich freue mich auf einen Ratsch mit meinem Gast Birgit Lutz, die seit 10 Jahren immer wieder in den hohen Norden gefahren ist, fasziniert von der Natur, aber auch angetrieben von der sportlichen Herausforderung. Schon 15 Mal war sie am Nordpol, inzwischen sind es auch die Menschen in Ostgrönland, die sie in ihren Bann gezogen haben und die sie letztes und vorletztes Jahr gleich 3-mal besucht hat. Sie hat sich mit den dort lebenden Menschen ausführlich unterhalten und lässt sie in ihrem kürzlich erschienenen Buch zu Wort kommen. Wie leben sie heute in ihren kleinen Ortschaften am Rand des großen Eises? Wie kommen sie mit der rapiden Modernisierung zurecht? Was verunsichert sie und warum ist das traditionelle Leben von der Jagd so schwierig geworden? Außerdem würde ich dann ganz gern noch wissen, was wir Westeuropäer vom Zusammenleben dieser Menschen lernen können. Neumarkt in der Oberpfalz, das ist die Heimat von der Birgit Lutz, die ursprüngliche Heimat, und die sitzt jetzt bei mir. Christi, Birgit.
Ja, hallo.
Danke, schön, dass du da bist. Wir reden heute über den hohen Norden und deine Faszination. Losgegangen ist es, habe ich erfahren, so ungefähr vor 10 Jahren, 2007. Wie ist es dazu gekommen oder wie bist du da drauf gekommen?
Ja, genau, das war 2007. Da bin ich, war lange Jahre bei der Süddeutschen Zeitung, 15 Jahre da gearbeitet. Und wir haben schon immer diese nördlichen Gebiete interessiert. Und dann habe ich mal gesehen, dass man mit einem Eisbrecher zum Nordpol fahren kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da muss ich ja natürlich mit. Ja. Und dann habe ich halt versucht, das zu organisieren, dass ich da als Journalistin mitfahren kann. Und das hat geklappt. Und dann bin ich dann eben von Murmansk aus, ging das mit diesem Eisbrecher über Franz Josef Land, diese russische Inselgruppe, dann durchs Polarmeer, durchs Gefrorene zum Nordpol. Und da ist es dann um mich geschehen auf der Reise.
Was war der Auslöser? War das die Natur? War das, weil es so anders ist oder die Kälte?
Ja, das war alles. Also alles. Das war wie so ein... Das war wie ein Fenster, diese Reise, wo ich nochmal in eine komplett neue Welt reinschauen habe können. Also da habe ich entdeckt, dass praktisch das, was ich bisher gedacht habe, was die Welt so ist oder was meine Welt war, die hat praktisch nochmal eine komplette Welt dazugekriegt. Dass da was gibt, was so anders ist und so wunderschön. Das war so ein richtiger, wie so ein Aha-Effekt. Also. Und der hat angehalten.
Dann hast du gemeint, jetzt muss ich mein Leben in irgendeiner Art verändern, dass ich also dann nicht mehr regelmäßig zur Zeitung gehe, sondern dass es der Lebensinhalt wird, oder?
Na, beschlossen habe ich das nicht, aber das ist dann so geworden, ja. Weil und das kennt ja fast jeder. Also das gibt ganz viele Leute, die, wenn die einmal nach Norden fahren, dann fahren die immer wieder nach Norden. So wie Leute, die immer gerne in Wüsten fahren oder so. Und bei mir war das halt auch so. Und ich habe da auch Glück gehabt, dass ich da am Anfang war auf dieser Reise da bei diesem Eisbrecher. Da war der Expeditionsleiter, das war auch ein Russe. Und der hat ganz viel in der russischen Arktis, macht er mit Logistik. Und also an dem kommst du eigentlich nicht vorbei. Und der hat gesehen, dass ich tatsächlich arbeite. Also dass ich wirklich jeden Tag was aufschreibe und nach Deutschland schicke und so. Immer mit dem über dem Satellitentelefon und so. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht das nächste Jahr auch auf so eine russische Eisstation kommen mag. Und so ist es dann weitergegangen. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Und so gab dann eigentlich auf jeder Reise hat sich was Neues ergeben.
Aufgrund deiner Aufgeschlossenheit und auch an deinem Interesse gelegen natürlich.
Kann man sagen. Also es hat mich natürlich interessiert und ich habe halt einfach ich habe diese Gelegenheiten dann einfach ergriffen, die sich da geboten haben.
Ja. Man kann es auch nachvollziehen, weil du hast ja für unsere Sendung, hast uns ja auch einige Fotos in den Sender geschickt, die kann man auf brheimat.de kann man die anschauen auf der heutigen Seite. Da sehe ich als erstes mal die bayerische Flagge. In Grönland. Hast du da missionarische Absichten gehabt oder war das Spaß?
Nein, aber es haben ja viele Leute, haben ja immer so ihre Landesflaggen dabei und ich wollte nicht die deutsche Fahne mitnehmen.
Ja, du hast völlig recht, und, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja.
Und dann haben wir da, und außerdem...
Ist auch viel schöner mit dem Blau, das passt auch viel mehr zu den Farben.
Das fand ich auch, also ich finde auch einfach, die bayerische Fahne ist einfach schöner. Und Und die habe ich dann, das war in Grönland tatsächlich, bei dieser Grönland-Durchquerung, da habe ich die echt, obwohl man da wirklich jedes Gramm zählt, ja, und diese Fahne,
die,
das war eine große,
nicht viel,
die, naja, die hat auch 200-300 Gramm gewogen, und das ist schon viel, also, und, aber ich habe es mitgenommen und das war dann, also so, wie wir da über dem Sattel drüber waren, an der höchsten Stelle eigentlich, da habe ich dann gesagt, jetzt hole ich mal die Fahne raus.
Das nächste Bild, das sind Schlittenhunde auf dem Schlitten und dann sieht man auch dieses Blau, diesen klaren Himmel, das ist wahrscheinlich auch so was, was einem nur im Norden begegnen kann, gell? Im hohen Norden, diese Klarheit.
Ja, weil es halt, das liegt halt daran, dass es so kalt ist und dass halt auch da relativ trocken, kalt trocken und relativ wenig Verschmutzung in der Luft ist da natürlich. Und das war, ja, da waren wir mit dem Hundeschlitten, war ich da mit einem Jäger unterwegs.
Das war auch Grönland-Durchquerung, oder?
Nein, das war dann, das war auch schon bei diesen späteren Recherchereisen.
Also es ist einfach so ein Überblick, ein Überblick über deine Eindrücke und die Faszination des Nordens kann man bei uns anschauen.
Genau.
Und die Grönland-Durchquerung, die war ja dann auch, da hat es ein Schlüsselerlebnis auch gegeben in Bezug auf Ostgrönland, als du da weggeflogen bist, hast du auf den Ort runtergeschaut.
Ja.
Was war das?
Ja, das war, da sind wir, wie wir Grönland durchquert haben, da sind wir im Osten angekommen.
Und so also von West nach Ost durchquert?
Genau, 560 Kilometer sind das. Und dann waren wir in, also das Ziel war Isatok. So ein ganz, ganz kleines Dorf ist das, in der Amasalik-Region. Und das liegt in so einem, ja, in so einem, auf einer Insel und da muss man hinlaufen übers Meereis und das war da schon aufgebrochen. Und dann hat uns ein Inuit, also einer, der da lebt, hat uns da von der Eiskante abgeholt und hat uns das letzte Stück mit seinem Boot halt ins Dorf gefahren. Und dann haben wir unsere Schlitten zusammengepackt und sind dann am nächsten Tag eben weitergeflogen wieder, also wieder nach Hause. Da gibt es mit dem Hubschrauber, weil da gibt es keine Straßen und so und da muss man dann mit dem Hubschrauber. Und dann sind wir da, wie dieser Hubschrauber abgehoben hat. Und dann habe ich da so auf diese Felseninsel, die da auch noch mit Schnee bedeckt war, runtergeschaut. Und das ist wirklich, also das ist so am Ende der Welt, dass ich mir da gedacht habe, wie kann man da nur leben?
Da leben, ja?
Also wie kann man, was machen die hier und was, wie funktioniert das und wer ist das? Also, und dann dachte ich mir einfach, und in dem Moment habe ich schon so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt halt eigentlich, jetzt war ich einen Monat in Grönland, ja, und bin da über dieses Eis gelaufen, aber ich weiß eigentlich nicht mehr als Eis, dass es da Eis gibt.
Ja, auf dem Eis gibt es keine Ortschaft, da muss man auf den Rand kommen.
Und dann habe ich mir gedacht, also da muss ich nochmal hin. Und ich wollte auch unbedingt eben den Salo, diesen Inuit, der uns da abgeholt hat vom Eis, den wollte ich auch nochmal treffen. Und den wollte ich eigentlich fragen, wie das, was er da wieder lebt. Ja. Und das war wie so ein Stachel, dass ich da nochmal hin muss.
Das war ein Jäger. Oder ist ein Jäger.
Ist ein Jäger.
Genau. Das war 2013 und 2015, also kann man sagen, fast 2 Jahre oder noch länger hat es gedauert, bis du das dann in die Tat umgesetzt hast, wieder hinzufahren.
Ja, also nach zwei, weil ich habe ja dann erst habe ich ja ein Buch geschrieben über diese Querung, die ja auch, die war recht spannend. Ja. Und da ging es halt nur um die, also nur in Anführungsstrichen, um diese Querung in dem Buch. Und da habe ich dann nachher auch so das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie unvollständig. Also ich
das ist aber ein ganz eigenes Thema, die Querung. Also
genau,
du bist da in einem Team und dann muss alles funktionieren.
Genau.
Und das ist ja auch spannende Angelegenheit, gell?
Genau, ja, das war eben sehr spannend. Und dann habe ich aber halt, wie dieses Buch dann da war, dann dachte ich mir, das ist jetzt irgendwie, ist das nicht richtig, weil, weil ich halt, also Grönland, ich habe ich mir irgendwie so gedacht, habe ich jetzt wie so viele, die halt schon so nach Grönland gekommen und gegangen sind, ja, habe ich es eigentlich auch nur so gebraucht, ja, also so zum, um meine Outdoor-Wünsche da auszuleben, aber also ich weiß nichts über Grönland und Grönland hat jetzt davon nichts. Ja. Und das, da wollte ich dann halt nochmal zurück und eben die Menschen da treffen und dass die Menschen auch zu Wort kommen eigentlich.
Und die wollen wir dann auch ein bisschen zu Wort kommen lassen über uns. Von den Polarregionen ist mein heutiger Gast, die Birgit Lutz, fasziniert schon seit 10 Jahren. Mit den Menschen hat sie sich unterhalten, aber wir haben vorhin schon die Grönland Überquerung angesprochen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen drauf ein, Birgit. Was braucht es für so eine Expedition? Muss man erstmal wahrscheinlich sich gut vorbereiten. Erstmal fit werden, oder?
Ja, das ist die Hauptsache eigentlich. Ich habe am Anfang, wie ich damit angefangen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, ich weiß ja schon, wie sowas geht, weil ich gehe ja auch Skitouren und so. Aber das ist dann doch nochmal was anderes. Also diese Langstrecken-Expeditionen, wo man halt auch vor allem in Gebieten unterwegs ist, wo es einmal länger dauern kann, ja, bis jemand kommt. Also so ohne Infrastruktur, da geht man schon nochmal anders vor als jetzt bei so Bergtouren. Und das war viel Vorbereitung. Ja. Also auf Grönland habe ich mich so 2 Jahre vorbereitet. Und das war aber auch, also davor war ich ja schon am Nordpol, also das war dann, da hat eins auch wieder so das andere ergeben. Und da war ich ziemlich fit in der Zeit. Das bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber da war ich sehr fit. Also da habe ich sehr viel Sport gemacht. Und das war dann auch erstaunlich, tatsächlich, was man aus sich machen kann, wenn man sich so ein Ziel setzt.
Grönland ist ja von Eis bedeckt. Wie kann man sich das vorstellen? Dann geht es also los, einfach ins, subjektiv gesehen, unendliche Eis hinein mit einem Kompass oder wie macht man das?
Ja, man hat ein GPS dabei natürlich und dann kann man aber in Grönland auch gut mit der Sonne navigieren. Also man schaut dann nicht ständig halt auf dem Kompass und so, sondern man macht viel mit der Sonne, die sich ja in der Stunde 15 Grad bewegt und braucht man halt eine Uhr. Und dann kann man die Richtung so halten und man hat auch so Windbänder zum Beispiel an die Skistöcke dran. Also so ganz dünne Bänder, die dann halt immer in eine Richtung flattern sollten, weil der Wind ist auch relativ konstant. Und damit kann man dann auch relativ gut die Richtung halten. Und das kontrolliert man dann halt immer mal wieder mit dem GPS oder man hat dann mit dem Kompass und...
Also dann ist man unterwegs. Wie viel wart ihr da in eurer Expedition?
Ja, wir haben zu dritt gestartet. Und das war ja auch das Erste, was ich gemacht habe, ohne einen Guide. Ja, also wir waren am Nordpol war ich ja zusammen mit dem Schweizer Thomas Ulrich, dieser ganz berühmter Polfahrer. Ja, und der war da der Leiter. Und dann in Grönland, das habe ich dann ohne Guide gemacht mit einem Freund von mir, mit dem Hannes. Und dann kam noch ein Dritter dazu, der sich dann angemeldet hat und gefragt hat, ob er mitgehen kann.
Und das hat alles gut funktioniert unter euch? Also hat es keine Reibungen gegeben oder hat man sich mal geärgert?
Ja, das war dann das Spannende, weil es hat überhaupt nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, aber durchkommen seid ihr trotzdem.
Durchkommen sind wir schon, ja, aber da würde ich sagen, dass wir da wirklich viel Glück gehabt haben. Mhm. Weil also wir zu dritt, also aus verschiedensten Gründen, wir waren also nicht, dass ich heute sagen, nicht in der Lage, dass man das macht. Also
war zu unterschiedliche Charaktere oder
ja, ganz unterschiedlich. Und also das macht nur nichts aus, aber wir haben auch ganz unterschiedliche Ansichten gehabt, wie man sowas macht. Und ich bin halt jemand, also ich kann lang gehen, aber nicht zu schnell. Ja.
Und die Geschwindigkeit war ein Problem.
Genau, das war ein Riesenproblem. Mhm. Und das ist auch, also jeder sagt dir da, du darfst nicht zu schnell gehen, weil du dich dann halt, also das ist
man
eben
diese
Langstrecken.
Man muss ja Geschwindigkeit haben, das ist ja beim Berg genau. Das Gleiche. Das ist ja, also, das Problem gibt es ja, wenn mehr Leute im Berg gingen, die einen sind schneller und die anderen langsamer.
Genau.
Und das ist dann so ähnlich dann wahrscheinlich,
ja.
Oder?
Und bei langen Strecken ist halt auch wichtig, dass man praktisch sie nicht so auspowert. Ja. Also das ist halt kein Sprint, sondern du musst ja deine Kräfte gut einteilen und du musst vor allem auch eigentlich so ausgeruht am Zelt ankommen oder wenn man dann sagt, man campt jetzt hier, dann musst du eigentlich noch genug Reserve haben, dass wenn du jetzt das ganze Zelt aufgebaut hast und dann isst und so und dann mehr hast schlafen und wenn dann aber ein Sturm kommt, dass du dann halt auch noch genügend Kraft hast, um unter Umständen alles nochmal auszugraben oder halt, um da halt einfach weiterhin agieren zu können. Und das ist schwierig, wenn du halt immer völlig fertig dich machst jeden Tag. Ja. Also da muss man anders vorgehen.
Ja, ja.
Und das ist auch eine Sicherheitsfrage einfach. Und da haben wir ganz andere Vorstellungen gehabt. Also ich war halt immer länger gegangen, also halt auch 10, 11, 12 Stunden. Und dafür war halt in einem gleichmäßigen
Langsamer
Tempo.
Langsamer oder gleichmäßiger, genau.
Genau. Und nicht nicht 8 Stunden rennen und dann total fertig sein. Das ist ein bisschen, das erschien mir unsinnig.
Aber es ist ein guter Ausgang. Von was für Entfernung reden wir denn da so, von dieser Querung da?
Das waren 560 Kilometer.
Respekt.
Mhm. Und das ist halt, also man geht lang bergauf. Also man zieht seine Sachen da halt in einem Schlitten hinter sich her. Der Schlitten hat so 75 Kilo gewogen. Und da geht's halt lang über so Gletschergebiet bergauf. Und das ist schon, das ist praktisch die Phase, wo es sehr anstrengend ist, weil du, ja, bergauf mit einem 70-Kilo-Schlitten, kann man sich vorstellen, da ist man nicht so schnell. Und das ist dann auch das, was einem im Kopf so anstrengend ist, weil du halt gerade am Anfang die kürzesten Distanzen gehst. Und da denkst du dir halt am Anfang, wenn du am ersten Tag 5 Kilometer und am zweiten irgendwie 8 Kilometer schaffst, da denkst du halt, wie sollen das je 560 werden? Und das wird dann aber, weil dann wird halt der Schlitten leichter, weil du was raus isst.
Ja.
Und dann
und
später wird es auch flacher.
Ins Ganze rein dann so langsam.
Genau.
Hat es gefährliche Situationen auch gegeben, so, wo man Angst kriegt?
Ja, schon. Also es ist uns einmal die Zeltstange gebrochen in einer Sturmnacht. Und da habe ich schon Angst gekriegt, weil also genau die Woche, bevor wir los sind, ist halt bei sowas auch jemand gestorben. Also denen hat es halt das Zelt zerrissen, die waren auch zu dritt. Und dann ist der eine ist gestorben und die anderen zwei waren, also da hat jetzt einer, der hat, glaube ich, gar keine Finger mehr. Also die haben es nur lebend retten können, aber denen ging es nicht mehr gut.
Mhm.
Ja. Und das ist halt die Gefahr, wenn halt dann so, wenn das Zelt kaputt geht, dann hast du halt gar keinen Schutz mehr vor dem Wind. Und wenn das dann passiert ist, also wenn diese Zeltstange gebrochen ist, das war also ein Schlüsselerlebnis, weil dann waren da auch Uneinigkeit drüber, ob man das jetzt repariert oder später. Und ich war halt fürs Sofortreparieren. Mhm. Und das war dann, also ab da habe ich auch das Vertrauen eigentlich verloren in uns drei, weil man dachte, wenn jetzt da wirklich einmal was passiert, wir kennen es einfach nicht, ja. Dass wir da zusammen irgendwie
agieren.
Da kann man
jetzt keinen Vorwurf machen, aber jeder ist anders gestrickt irgendwo.
Genau.
Und das hat einfach nicht so passt.
Genau.
Mhm.
Und das ist eigentlich so das Spannende, was dann diese Dynamik, also wie das dann, weil wenn man zu dritt immer in einem Zelt dann ist, und das Ganze hat 28 Tage gedauert, da wird das Zelt klein, ja, wenn man sie nicht versteht. Und, und das, wie belastend das dann ist und wie sich das dann aber auch wieder ändern kann, weil wir haben dann am 22. Tag haben wir einen Spätzl von mir getroffen, die waren hinter uns, die haben uns eingeholt, der so Gruppen guidet über Grönland drüber. Und dann haben wir uns denen angeschlossen, weil der wusste schon, dass mir wirklich nicht gut geht. Und ab da war es super.
Mhm.
Weil dann sind wir halt langsam, aber lang gegangen.
Mhm.
Und halt zum Teil einfach 13, 14 Stunden. Aber dann schaffst du halt auch die Distanzen, dann schaffst du halt auch 40 Kilometer am Tag.
Man kann das vorher wahrscheinlich gar nicht so wissen, weil so diese Gruppendynamik entsteht natürlich auch in dieser extremen Situation. Also wenn man jetzt so locker beieinander sitzt und sich sympathisch ist, stelle ich mir jetzt so vor. Und wenn es halt dann hart wird, dann treten solche Sachen zutage, gell?
Das stimmt,
das
ja.
Das funktioniert.
Das ist genau das. Also das holt einfach, also diese Umgebung, die holt alles raus. Also du kannst dir du kannst keine Rolle mehr spielen oder dich zusammenreißen oder, sondern du bist dann wirklich so, wie du bist. Und dann sieht man, wie die Menschen sind.
Also man ist sozusagen im Hier und im Jetzt und es gibt nichts anderes als den Moment und das Bestehen im Moment eigentlich.
Genau.
Dann,
ja.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen auch die Faszination des Nordens für dich, oder?
Ja, weil da, wenn du dann nämlich in Teams bist, wo das gut funktioniert, das ist ein Traum.
Mhm.
Also da,
ein Traum.
Ein Traum, genau. Da bist du dann halt, da entstehen dann also Bindungen, das halt fürs Leben, da die sagen. Ja. Also weil das einfach
Das schweißt wirklich zusammen.
Ja. Das klingt so banal, aber das ist echt so.
Mhm.
Und aber das ist auch genauso, wenn es nicht funktioniert, ist es genauso extrem.
Mhm. Jetzt haben wir über die Grönlandquerung geredet und sind ein bisschen weggekommen von den Menschen, die ja auch ein großes Thema sind.
Mhm.
Das Buch, das du geschrieben hast, das heißt Heute gehen wir Wale fangen, wie mich die Grönländer mit in ihre alte Welt nahmen. Wer sich dafür interessiert, die Angaben zum Buch sind auch auf brheimat.de. Und über das Buch werden wir jetzt gleich ratschen. Mhm. Haben wir vorhin schon das Schlüsselerlebnis angesprochen, dass du da zurückkehren wolltest. Und da knüpfen wir es dann gleich an. Und jetzt haben wir ja schon angedeutet, dass es auch die Menschen sind, die dich in ihren Bann gezogen haben. Und dann war das dieses Schlüsselerlebnis, dieser Blick auf die Ortschaft Isortok hat die
Kursen, genau. Sehr gut.
Da knüpf, hab extra nicht mehr nachgeschaut.
Kannst du schon Ostgrönländisch?
Nein, ja, überhaupt, was reden die da für Sprache? Das hast du auch nicht gelernt, oder?
Nein, das glaube ich, dauert sehr lang, bis man das kann. Das ist tatsächlich Ostgrönländisch. Mhm. Also da leben noch 2.500 Leute und die sprechen das. Aha. Und in Westgrönland spricht man Westgrönländisch.
Aber Dänisch sprechen die da nicht, oder?
Ja, Dänisch auch.
Das ist die offizielle Staatssprache.
Genau. Ja, beide mittlerweile, also sind offiziell. Aber also Dänisch sprechen sie auch, aber wird auch gesprochen, aber nicht von alle.
Also Isortok, du hast diesen Ort gesehen und hast gedacht, da muss ich zurückkehren. Und das hast du gemacht.
Das habe ich gemacht, ja. Also ich bin 2015 dann, bin ich wieder nach Ostgrönland und also der große Ort da ist Tasiilaq und da wohnen so 2000 Leute und dann gibt es um den Ort rum gibt es so 5 kleinere Dörfer und eins davon ist eben Isortok. Und dann war ich erst einmal in Tasiilaq, weil ich dann, also ich wollte ein Buch schreiben, ja, das war klar, über die Menschen, das war auch klar, also über das Leben, aber es war überhaupt nicht klar, wie. Und dann war ich da dort und dann habe ich erst einmal nach so 2 Wochen, war ich immer verzweifelter, weil ich mir dachte, ich verstehe ja gar nichts. Also wie das Leben hier läuft und so die Gesetzmäßigkeiten und wie da alles funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, also ich kann jetzt auch nicht hergehen und da praktisch nur meins da aufschreiben, was ich mir jetzt da so denke, sondern ich möchte eigentlich die Leute erzählen lassen, weil die können es mir erklären. Ja, und dann habe ich mir auf die Suche gemacht, einfach nach Menschen, die, also ganz verschiedene und ganz normale, also und auch dann so Leute wie ein Pfarrer oder so Buchhändlerin und so. Und habe dann mal gesagt, ich möchte eigentlich, sie soll mir halt so ihr Leben erzählen und auf was es da so ankommt und so und ihre Sorgen, Ängste, Nöte. Ja. Und dann dachte ich mir, da ergibt sich dann irgendwann schon so ein Puzzle. Wenn ich das alles beieinander habe, dann gibt sich irgendwann ein Bild. Und wie das Bild wird, das wusste ich ja noch nicht. Ja, das war wirklich so ein Projekt im Entstehen. Und das hat funktioniert. Also das, aber das war sehr anstrengend.
Also in Isortok, von diesem kleinen Dorf, das da irgendwo auf einem Felsen ist, wo man sich denkt, wie kann man da leben? Das war so dein Gedanke eigentlich, gell?
Ja, da wollte ich auch wieder hin, aber so, ich war in der ganzen Region. Ja, erst war ich in Tasiilaq.
Ja, genau, also die 2.500 Einwohner.
Genau. Dorf. Und dann, und da habe ich angefangen, und weil da gibt es halt natürlich auch dann, da ist die Verwaltung und so, und da gibt es halt auch Leute, die viel, viel mehr Leute noch, die Englisch reden. Und da habe ich dann halt so Kontakte geknüpft, dass ich dann halt Menschen finden kann, die mit mir sprechen wollen und können.
Ja. Der Auslöser für den Wunsch, dass du mit den Menschen redest, war ja dieser Jäger, dieser Salo. Der euch da hinbracht, der hat einfach so, hast du gedacht, wie lebt der Mensch und wie leben die Menschen?
Genau.
Dort?
Und dann war das ganz gut, dass ich halt erst war ich in diesem größeren Ort und von dem größeren Ort bin ich dann auf der zweiten Reise, da war ich dann im März 2016, dort wollte ich dann in die Dörfer. Und also da wollte ich dann schon nach Isortok. Und dann habe ich auch da gelernt, wie das Leben in Ostgrönland so funktioniert. Dann war nämlich der einzige Hubschrauber, der da alle versorgt, der war kaputt. 10 Tage lang. Und dann war halt, also da ist alles zum Erliegen gekommen. Ja. Und dann kam ich auch nicht in die Dörfer. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann muss ich noch ein drittes Mal dann hin. Und dann bin ich auf der dritten Reise, bin ich dann in die Dörfer gefahren, erst nach Sermiligar. Und war da jagen mit dem Jäger und dann ganz am Schluss, und da hat sich dann wirklich so ein Kreis geschlossen. Also ganz am Ende war ich dann in Isortok und es war tatsächlich der Salo, der letzte Gesprächspartner für das ganze Buch. Also ich habe da mit knapp 30 Leuten geredet und der Salo war der letzte.
du hast vorhin schon so angedeutet, dass es nicht leicht war und dass die, da hast du ein bisschen gelacht dazu, dass, also war das schwierig, da in ein Gespräch reinzukommen?
Ja, das war sehr schwierig, weil man kann da nicht so vorgehen wie hier, ja, dass man, also ich bin ja Journalistin und da bin ich das gewohnt, dass ich Leute um ein Interview bitte, ja, und das geht also da nicht so, weil das habe ich auch gemerkt, dann bei den ersten zwei, die ich da interviewt habe, die haben also nicht so viel geredet. Also, und das haben wir dann, also die haben exakt 4 Antworten gegeben in dem halbstündigen Gespräch. Ja, nein, vielleicht und weiß nicht.
Das wäre der ideale Gast für Habe die Ehre auf der Heimat.
Genau.
Da müsste man viel Musik spielen.
Ja, genau. Und dann haben wir dann, also gut, ja, also so geht's nicht. Ja, und habe dann halt, also ich habe dann einfach Menschen gefragt, die mir so Türen öffnen. Und das, also wenn man dann so ein bisschen nahe kommt und wenn die dann merken, vor allem wie ich das zweite Mal da war, dass es mir wirklich ernst ist, weil da haben halt schon viele Leute gesagt, sie wollen irgendwas machen und dann fuhren die wieder weg und dann kamen sie nie wieder. Ja. Und dann, wie ich das zweite Mal da war, dann glaube ich, dann war das auch schon ganz anders. Also dann bin ich tatsächlich auf der Straße ja schon gegrüßt worden und dann also war schon mehr Bezug zu mir.
Sind eigentlich schon aufgeschlossen gewesen, bloß vorsichtig wahrscheinlich, oder?
Genau, und halt einfach, also vorsichtig auch mit Grund, ja, weil also die haben, da haben einfach viele Menschen schlechte Erfahrungen gemacht mit weißen Menschen, ja, die da kommen und dann meinen, sie können jetzt irgendwas bestimmen oder sie können halt ja auch einfach, es gab ja schon viele, die da also Bücher schreiben oder die auch so Kunstprojekte machen und da werden diese Leute oftmals, finde ich, halt so ein bisschen missbraucht und also vielleicht ja auch unabsichtlich, aber und deswegen muss man da sehr vorsichtig vorgehen. Und zurückhaltend einfach. Und ich war aber dann halt, ich habe halt eben gesagt, mir kommt es explizit darauf an, halt was sie erzählen. Und sie haben immer gesagt, ja, aber das ist doch uninteressant. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht uninteressant, weil also in Europa weiß niemand, wie ihr lebt. Ja, und das kennt man überhaupt nicht, wie das Leben hier ist. Und es ist alles interessant eigentlich.
Es wohnen ja auch andere Leute da, gell? Das habe ich also auch so... Aussteiger, oder? Hast du auch getroffen?
Ja, also ganz so schöne
Schräge Vögel,
ja. ganz tolle war die Gerda und das war eben mal, der kam als Meteorologe, kam der Gerd war es da noch.
Der Gerd, der zur Gerda wurde. Mhm.
Genau, und dann hat er irgendwann, und der wollte aber immer einen Buchladen haben und dann hat er auch einen Buchladen geöffnet und das ist so eine Geschichte, das ist wie so ein kleiner Roman, ja, dem seine Lebensgeschichte. Und dann hat er irgendwann ein Schild rausgehängt, dass er von jetzt Gerda heißt.
Hat sich aber also angezogen, wenn man im Buddel, perfekt, ja.
Genau.
Also, und war eine nette ältere Dame.
Genau. Okay. Also man hat es nicht auf Anhieb gesehen, dass das gar keine Dame ist.
An der Stimme
ist,
hat man vielleicht gemerkt, oder?
Nein, auch nicht eigentlich. Okay. Also das war, und also hier wär das ein schräger Vogel gewesen. Mhm. Ja. Und dort war das aber total, also die Gerda, die war total akzeptiert und hat eben diesen Buchladen da gehabt und hat Eis verkauft. Und die ist dann auch in so Kommissionen gewählt worden, also für Arbeitnehmervertretung und die Museumskommission und so. Also die war auch eine Zeit lang so Richterin. Und die hat richtig verantwortungsvolle Aufgaben in dieser Siedlung übernommen. Und sie hat halt einmal gesagt, sie ist viel lieber hier, weil in Dänemark, ist ihr immer gesagt worden, dass die Leute, der und der, die kann das viel besser und hier fühlt sie sich halt akzeptiert und fühlt sich auch gemocht und sie geht da so ganz sicher nicht mehr weg.
Mhm. Und ist dann auch geblieben.
Ist dann auch geblieben,
und verstorben,
ja,
mittlerweile, steht auch im Buch drin.
Ja, leider, ja. Also und das war auch so, sie hat das Letzte, was sie zu mir gesagt hat, war, also der nächste Stopp ist der, da ist da oben und hat es halt so zum Friedhof raufgedeutet. Und dann ist sie tatsächlich dann letztes Jahr, dieses Jahr praktisch, im Januar ist sie gestorben.
Mhm. Interessant ist, sie hat also Bücher verkaufen wollen, aber da liest ja kaum jemand was. Hat
genau.
Ein Eis verkauft. Und dann habe ich eben auch aus dem Buch erfahren, dass da ein sehr hoher Eiskonsum in Grönland ist. Das ist eigentlich auch interessant, gell?
Ja, das ist wirklich skurril, weil dann hat sie tatsächlich vom Buchverkauf hat sie ein bisschen mehr auf Eis verlegt. Und ich war oft bei Gerda und es ist wirklich so, dass da bei jedem Wetter, also auch wenn wirklich der Schneesturm draußen tobt, da kommen die Kinder halt im dicksten Schneeanzug und dann kaufen sie sich da halt ein Vanilleeis. Und das war der Renner, das Eis. Mhm. Da, von dem hat es am meisten verkauft.
Jetzt haben wir schon vorhin angefangen, drüber zu reden. Jetzt gibt es noch mehr Menschen, mit denen du geredet hast. Zum Beispiel einen gewissen Harald.
Ja, der Harald, das war auch ein ganz interessanter Mensch, weil der hat mir erzählt, wie er noch in einem Erdhaus aufgewachsen ist.
Und also Erdhaus wie die Steinzeitmenschen, oder?
Ganz genau, ja. Und das ist eben dieses Faszinierende an Ostgrönland, dass da halt diese Moderne, die kam so spät, also so die richtige Modernisierung hat eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg erst stattgefunden. Und da kann man jetzt Leute treffen, die sind 60 Jahre alt und oder sogar noch jünger und die haben tatsächlich ihr ganze, ja, bis sie so 14, 15 oder sogar 20 waren, haben die in Erdhäusern noch gelebt. Mhm. Und der Harald war eben in Ikatek, hieß das. Das war ein Dorf nicht weit weg von Tassilak. Das ist heute verlassen.
Mhm, auf eurer Karte ist auch auf der Karte ist eingetragen, in dem Buch habe ich gesehen.
Genau.
Klammern verlassen.
Genau, und da steht noch die Kirche. Und 2, 3 Häuser stehen da noch und da denkt man, das war ja ein Minidorf, ja, aber natürlich die Erdhäuser, die sieht man ja nicht. Also das waren ja eigentlich nur so Löcher im Boden, ja, also so Kuhlen und die hat man dann mit Fellen abgedeckt. Und da haben die drin den Winter verbracht.
Das ist auch ganz interessant, wie du das beschreibst. Du hast ja, oder ihr habt ja dieses Dorf besucht und habt festgestellt, das ist verlassen. Und das hat dich dann auch schon sehr beeindruckt, bis du dann eben diesen Harald getroffen hast, der da gelebt hat. Und der hat dann unbedingt natürlich in die Liste rein müssen von den Leuten, die befragt werden.
Genau. Mhm. Das war auch da, wie ich halt weggefahren bin, habe ich mir gedacht, ich muss jemand finden, der mir erzählen kann, wie das Leben war in diesem Dorf. Mhm. Ja. Und der Harald hat mir dann erzählt, wie das war und dass sie halt früher, als er Kind war, dass da halt noch ganz viele von diesen Erdhäusern waren und dass da dann so, ja, in jedem Erdhaus haben dann halt so 8 Leute drin gewohnt, also meist halt so Eltern mit 6, 8 oder 10 Kindern. Und da war es halt, es war ein Raum und die waren von so Öllampen beleuchtet und da hat man eigentlich mehr oder weniger nackt drin gelebt, weil das dann so warm wurde in dieser Erdisolierung. Ja. Und das war also tatsächlich, man kann sich das wirklich wie so steinzeitmäßig vorstellen. Ja. Und gelebt haben es von der Jagd. Und er hat dann erzählt, dass im Sommer halt auch ganz viele rumgereist sind.
Also im Winter im Erdhaus und im Sommer umeinander.
Genau, mit Zelten, also auch aus Tierhäuten dann. Und haben dann halt Wale und Robben und Vögel gejagt. Und das war das Leben. Und interessant fand ich halt auch, dass er mir das Leben da so ganz friedlich beschrieben hat. Ja. Also dass es halt eigentlich, also es gab da auch keine Polizei. Und dass diese Gesellschaft halt auf Teilen basiert hat. Und wenn halt jemand was gebraucht hat, dann hat er das bekommen. Und das Leben dort hat glücklich gemacht, hat er gesagt. Und dass das halt, also er beschreibt es auch wirklich wie so ein ganz perfektes Leben, wo es auch keine Kriminalität gab und die Menschen sich umeinander gekümmert haben. Ja. Und interessant ist dann halt, als dann diese Moderne kam, dann, also der Harald, der hat dann geheiratet und er hat auch 3 Töchter. Und seine 3 Töchter, und das war für ihn das Wichtigste, und deswegen sollte ich ihn auch in seinem Haus vor so einem Regal fotografieren, wo 3 Fotos von seinen Töchtern drauf sind und neben jedem Foto liegt so ein Doktorhut, also von so einem Universitätsabschluss.
Also dass aus denen was geworden ist, wo er drauf stolz sein kann.
Genau, ja. das war das Ziel von seinem Leben, hat er gesagt. Und tatsächlich, also die Idi Mangiu heißt seine Tochter, eine von den Töchtern, die wurde dann zum zweitjüngsten Mitglied vom grönländischen Parlament und die spricht also 4 Sprachen. Und ist also natürlich, also hat Laptop und alles Mögliche. Und das muss man sich vorstellen. Ja. Also der Vater lebt oder wächst in der Steinzeit auf, in einem Erdhaus. Und die Tochter ist jetzt Parlamentsmitglied und spricht 4 Sprachen und verwendet iPhone und iPad und alles Mögliche. Also dieser Umschwung, der ist enorm. Ja. Und bei dem Harald, das ist halt das Schöne gewesen da hat der halt funktioniert. Mhm. Also denen geht's gut, dieser Familie. Und auch den Töchtern geht's gut. Und die Idi Mangiu, die ist jetzt nicht mehr im Parlament, jetzt ist sie Direktorin vom Tourismusamt in Tassilak.
Und die sind alle da auch halt vor Ort geblieben.
Die sind alle da geblieben.
Das muss man auch überlegen. Das ist ja, kann man ja sagen, dass wenn die da jetzt eine Ausbildung bekommen haben und Chancen sehen, woanders hinzukommen, aber die sind so verwurzelt.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz, also es ist ganz schwer, da wegzugehen.
Ja.
Das ist gar nicht das Ziel von den meisten, dass man da weggeht. Mhm. Das denkt man so, aber das ist es gar nicht.
So, Birgit, jetzt haben wir wieder beieinander. Zweite Stunde habe ich die Ehre. Menschen in Ostgrönland, über wen möchtest du noch gern berichten?
Ja, über die Caroline.
Caroline.
Die Caroline.
Wo hat die gewohnt oder wo wohnt die?
Die wohnt, also sie kommt auch aus Isatok, aus diesem kleinen Dorf das und
kleine
wohnt
Dorf.
Jetzt in Tassilak, in der großen
in
Stadt.
In der Stadt mit 2500 Einwohnern.
Genau. Und ja, und die Caroline, das ist ein bisschen, es ist einerseits eine sehr traurige, aber andererseits auch eine hoffnunggebende Geschichte, weil die Caroline, die ist jetzt, glaube ich, 28. Und die kommt also eben aus Isatok und wir sind da mal mit dem Boot hingefahren und dann hat sie also zu weinen angefangen, schon beim Hinfahren und als wir da immer näher kamen. Und wenn wir dann dort waren, ist sie ausgestiegen und ist, also hat er gesagt, sie besucht jetzt ihre Freunde. Und dann, also das war schlimm, wie ich dann entdeckt habe, wo die hingeht, nämlich zum Friedhof. Und dann hat sie halt... irgendwann später hat sie mir dann erzählt, dass halt von ihren besten Freunden, die sie in Isatok in ihrer Kindheit hatte, dass da niemand mehr am Leben ist. Und zwar ist, also es waren 5 Freunde und der eine, der ist beim Heimgehen, ist der erfroren. Der hat getrunken und ist dann im Winter erfroren. Und die anderen 4, die haben also sich das Leben genommen. Und das ist halt, ja, die Caroline ist damit so ein Beispiel eigentlich für ein wirklich großes Problem, das es da gibt in Ostgrönland, genauso wie es in anderen so indigenen Bevölkerungen gibt, dass da so hohe Selbstmordraten sind. Und vor allem auch unter den Jugendlichen und vor allem eigentlich bei jungen Männern. Und also die sind um ein Hundertfaches höher als jetzt in Deutschland. Und das ist eben geschuldet dieser schnellen Veränderung, die da passiert ist, die ich vorhin schon beschrieben habe, dass man praktisch innerhalb einer Generation oder zweier Generationen von der Steinzeit in die Moderne kommt. Das kommt natürlich zu Reibungen. Ja. Also man kann den menschlichen Geist, den kann man nicht so schnell modernisieren, wie einfach einen Computer hinzustellen. Ja. Und da gibt es halt sehr viele Schwierigkeiten.
Mhm.
Und das ist auch also bedingt dadurch, dass, ja, oder die Caroline, fangen wir so an, die ist dann aber trotzdem ein gutes Beispiel, weil das ist so eine richtige Kämpferin. Ja, also die wollte am Anfang, wollte die überhaupt nicht mit mir reden. Die hat mich immer ignoriert.
Ignoriert hat sich, ja.
Ja. Und ich wollte aber mit ihr reden, weil ich mir dachte, boah, die ist so spannend, weil die hat dann auch immer, die ist dann so im Paletten-Mini-Rock ist sie in diese einzige Disco gegangen, die es da gibt. Und hat auch immer so gestritten und gekämpft und ich fand die so spannend. Ja. Und dann ganz zum Schluss hat sie dann gesagt, so, also sie redet auch mit mir und dann hat sie also fast nicht mehr aufgehört. Und da hat es mir dann so ihr Leben erzählt. Und sie hat halt jetzt schon ein Kind von einem, also 2 Kinder jetzt von 2 verschiedenen Männern, aber mit diesem zweiten lebt sie jetzt auch zusammen. Und ich glaube, jetzt ist sie auch so auf einem ganz guten Weg. Also die schafft das ist auch eine von denen, die es vielleicht schon hinkriegt. Mhm. Wenn auch holprig, aber die schon bestehen kann in dem neuen Leben. Die Grönländer unterscheiden immer zwischen dem alten und dem neuen Leben. Und die Caroline, die kann es im neuen Leben, kann die auch bestehen, weil sie halt so kämpft. Ja.
Und durch die neue Struktur mit den Kindern und dem Lebenspartner natürlich auch, das hat sich einfach dann so ergeben.
Ja, ja. Aber diese Selbstmordgeschichte, das ist halt was sehr Trauriges und das ist einfach, der Grönländer hat halt einfach sehr, sehr lang einfach ganz anders gelebt, als wir das gewohnt sind. Und dann, als dann die Dänen kamen und dann das moderne System praktisch hingebracht haben, dann da gab es eben ja viele Reibungen Und die Kinder wurden dann in Schulen geschickt oder sollten halt, die, so Dörfer wurden auch aufgelöst am Anfang, weil, um die Bevölkerung halt besser zu versorgen. Und da ist viel in dieser, in diesen Familienstrukturen kaputt gemacht worden. Und ja, und das, das war, ist eben, hat zu diesen hohen Raten dann geführt. Und was halt noch schlimmer war, ist dann, als dann in den 80er Jahren, das sieht man auch ganz gut an so Statistiken, dann kamen ja noch die, diese großen Kampagnen von Greenpeace und ganz vielen so Tierschutzorganisationen gegen die Robbenjagd. Und das hat dann nochmal vollends praktisch das Leben dort, also es hat so richtig reingehauen.
Also Robben jagen dürfen sie ja, aber das Problem ist wahrscheinlich ein bisschen die Quote und auch so, dass sie die Felle nicht verkaufen können, oder?
Genau, also diese, bei diesen Kampagnen, da wurde, das sagt Greenpeace auch mittlerweile selbst, also die haben sich auch schon lang entschuldigt, was aber halt nicht viel bringt, sage ich mal, weil bei diesen Kampagnen ist halt überhaupt nicht unterschieden worden, leider zwischen dem, zwischen der Robbenjagd, wie es in Kanada passiert, von den kommerziellen Robbenfängern, die halt einfach diese kleinen weißen Robbenbabys auf dem Eis töten, und der Jagd der Grönländer oder auch der kanadischen indigenen Bevölkerung, die halt die erwachsenen Tiere jagt und halt, da geht es ja um das ganze Tier, also nicht nur um das Fell, sondern der, das Fleisch ist ganz wichtig für die Menschen und auch für die Hunde, ja, als Futter. Und das Fell wird verwendet und auch, also alles eigentlich an dem Tier wird verwendet. Ja. Das ist so eine richtige Säule in dem Leben dort gewesen. Und die, bei diesen Kampagnen ist dann nicht, das ist halt nicht gesagt worden. Und die Kampagnen haben sich dann auch sehr darauf gezielt, dass halt die, der Handel mit Robbenfällen verboten wird. Und das ist jetzt das Problem. Weil natürlich, das hat auch in gleichem Maß die Grönländer getroffen. Und das war so, nachdem natürlich die, diese Moderne kam, da haben die Dänen haben ja auch halt das Geldsystem mitgebracht. Ja. Also die haben dann Häuser gebaut und haben die Einwohner da in diese Häuser reingesetzt. Und die Häuser, die muss man jetzt heizen. Und also man braucht jetzt ein Geld. Aber es gibt halt keine Arbeit. Und eine Zeit lang hat das noch funktioniert, weil da konnten die immer noch so von dem Fellverkauf und so leben. Und wie dann diese, ja, diese Kampagnen kamen, dann ist halt diese, diese Struktur, die ist dann völlig zerfallen, weil jetzt können sie ihre Felle zwar immer noch staatlich subventioniert an dieses Great Greenland Fur House verkaufen, aber für, da kriegen die für ein so ein Fell kriegen sie 30 Euro. Und wenn man dann mal einen Tag unterwegs ist, um eine so eine Robbe zu fangen, mit einem Boot, wo man wieder Benzin dafür kaufen muss, das ist halt einfach kein Lebensmodell mehr.
Und daher auch diese ganze Problematik mit Alkohol und diese Selbstmordraten. Ja. Du bist doch auf Jagd gegangen. Wie sind dir dabei gegangen?
Ja, das
ist ja doch eine zweischneidige Geschichte, oder? Für uns Mitteleuropäer.
Ja, das war schon schwierig, aber ich habe das akzeptiert und also dass das jetzt eben da passiert, aber das war für mich war es ein großer Schritt, weil ich bin ja im Sommer bin ich ja viel auf so Expeditionsschiffen unterwegs, wo wir mit Gästen in der Arktis halt auf so Naturfahrten unterwegs sind. Ich bin da viel auf so einem Segelschiff und da suchen wir zum Teil auch halt den ganzen Tag mit dem Fernglas nach Tieren. Also nach Robben und auch Walrossen oder Eisbären. Ja. Und wenn wir dann was finden, dann oder auch Wale, dann ist für uns immer das größte Ziel, dass wir halt dieses Tier nicht stören. Ja. Und dann und unsere meine Aufgabe ist dann halt auch, dass wir dann das Tier erklären, dass man halt auch also über das
dass
Ökosystem
man schöne Fotos
was erfährt.
Machen kann vielleicht.
Genau, dass dann halt Fotos sind ganz wichtig natürlich. Aber die Leute sind halt auch, also die wollen auch viel wissen. Ja. Also wir erklären ihnen dann halt einfach viel über dieses Ökosystem. Und aber das Ziel ist eben immer, die Tiere nicht zu stören. Und jetzt haben wir dann eben in Grönland auf diesem, wenn wir dann mit dem Jäger unterwegs waren, mit dem Emanuel in Sermiliga, da waren wir dann eben auch mit dem Fernglas im Boot gestanden, aber halt mit dem Ziel, dass man ein Tier findet, um das halt zu töten. Und der, dieser Schritt, das war schon ein großer, also vom Naturpfleger praktisch zum Jäger. Und das war aber auch, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich auch gesehen habe, was das für eine unglaubliche Arbeit ist. Also wie lange wir gebraucht haben, um dann halt überhaupt eine zu finden. Und ja, und dann hat der Manuel hat die geschossen und dann halt so ins Boot reingezogen. Und die wurde dann, ja, am Abend hat dann die Charlotte, seine Frau, die hat die dann zerteilt.
Also du das hast ist geholfen? Ganz,
naja, ich nee? Hab da zugeschaut. Das ist eine Kunst, ja. Also ich glaube, das kann ich ja gar nicht. Das muss man wirklich lernen. Mit so ganz, mit diesem alten Messer haben die ja da noch, wie die dann da mit ganz gezielten Schnitten halt auch dieses Fell abtrennen von dem Körper. Und dann hat halt also diese Robbe, das war dann ein Tag richtig gutes Hundefutter für Emanuels Schlittenhunde. Und die Pfoten haben sie dann so verkocht oder dazu. Also das ist also auch für einen europäischen Magen ist das alles ein bisschen schwierig da. Aber diese ganze Robbe, das habe ich dann auch eben gesehen live, die wurde einfach verwendet. Ja. Und da ging es also eigentlich am Rande um das Fell. Und das war schon. Also auch zu sehen, dass wir halt mit diesem Boot da irgendwie 7 Stunden gefahren sind und rumgesucht haben, bis dann ein Tier dabei rauskommt, das ist schon, war schon lehrreich. Also man lernt da auch wieder das, was wir halt eigentlich hier komplett verlernen. Ja. Das was wollte wir ich essen. Sagen,
ja. Also nicht das Schnitzel aus dem Supermarktregal, sondern dass da ein ganzes Tier, auch eine gewisse Achtung natürlich auch vom Tier, dass es ganz verwertet wird und nicht einfach irgendwie so ein Stück Ware ist.
Ja, dass es halt einfach auch ein Lebewesen ist. Und wie viel, wenn wir jetzt nicht in einem Massentierhaltungssystem lebt, wie viel Arbeit das ist eigentlich so ein Tier zu, ja, einfach so, bis es dann auf dem Teller liegt praktisch. Ja. Und es war dann auch mit, es gab ja dann so, gibt ja diese ganzen Debatten um den Robbenfang, ja, und der ist ja sehr, sehr aufgeheizt. Da kann man sich ja kaum noch zivilisiert drüber unterhalten mit manchen Menschen. Und dann hat der Axel, also auch einer aus Tasiilaq, der hat dann zu mir gesagt, ja, weißt du, Birgit, wenn ihr eure Tiere, also wir Südländer praktisch, wenn ihr die alle im Meer schlachten würdet, dann wären alle Meere auf der ganzen Welt rot. Vor Blut. Ne? Und dann, also er hat auch viel mir, also so einen Spiegel nach, vorgehalten, ja. Weil man sagt dann halt irgendwie so, ja, die Jagd und die arme Robbe, ja, aber mein, dort gibt es halt nun mal keine Schweine, Hühner, Kühe. Und dass ja so eine Robbe, also ich meine, bis die, das ist ein ausgewachsenes Tier, bis die geschossen wird, da hatte die ein schönes Leben. Und das weiß man jetzt bei den Schnitzeln, die auf unseren Tellern sind, ja oftmals nicht, ob das Tier, bis es geschlachtet wurde, ein schönes Leben hatte.
Und wenn Küken getötet werden, haben sie auch ein nicht sehr langes Leben,
genau. Um
es mal vorsichtig auszudrücken.
Genau, oder Küken einfach, also diese Bruderküken, also die männlichen, die da alle geschreddert werden in Deutschland oder bei uns, das sind ja ganz fürchterliche Sachen, die wir aber halt einfach nicht sehen wollen. Ja. Ja. Wir haben das halt so outgesourced.
Also diesen Blick kann man von den Ostgrönländern vielleicht lernen wieder. Ein bisschen, oder?
Ja, man lebt halt, also man ist halt näher am Geschehen eigentlich, würde ich sagen. Ja, also man hat halt, man hat das halt nicht so ausgelagert in irgendwelche Schlachthöfe, sondern das passiert vor deinen Augen. Und wir haben dann auch also bei einer Waljagd zugeschaut. Und dann war das eigentlich, also das hat auch den ganzen Tag gedauert, da waren 25 Leute involviert in diese Jagd. Und dann kamen alle zusammen und dann wurde das aufgeteilt. Also da hat eigentlich das ganze Dorf hat dann, das war auch bei dem Emanuel auf der Terrasse, und da haben die das zerteilt und dann kamen die alle und dann hat die halt jeder hat dann halt was abgekriegt. Und die schönsten die Teile der Jäger.
Ja, genau. Und ihr habt das Allerbeste zum Essen gekriegt. Das war ein bisschen fett, glaube ich. Was war das? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das heißt Matak. Und das war die Walhaut. Also das ist tatsächlich, also es ist eine Delikatesse. Und es ist, also mein Mann war da auch mit dabei und der hat unvorsichtigerweise gesagt, dass er das nicht kennt. Und dann haben wir uns also ein Essen eingehandelt. Und das ist praktisch, weil Wale schwimmen ja im kalten Wasser, also die haben eine richtige Fettschicht.
Die brauchen Fett, ja, genau.
Genau. Und dann ist das praktisch, dieses Essen ist halt einfach so, ja, das waren so 10 Zentimeter Schicht einfach Fett. Ja, also das waren praktisch, sie hat uns da eine Portion auf den Teller, das waren wie so 4 oder 5 Semmelknödel, große Batzen Fett, kann man eigentlich sagen. Ja. Und wir haben aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns schon gut genug kannt, dass ich sagen kann, hey, wir können das wirklich nicht essen. Ja. Also wir sind Europäer.
Haben wir aber euch dann auch verstanden und das zugestanden.
Ja, ja. Genau. Das war sehr lustig. Ja,
das ist also, so eine Wendung ein bisschen zum Lustigen und dann machen wir jetzt dann gleich weiter. Was kann man von Herrn Pfarrer in Ostgrönland lernen?
Von dem habe ich auch viel gelernt. Und zwar war ich da, also dieser Pfarrer, der ist eben ein katholischer, ein evangelischer Priester da in Tasiilaq. Und dann habe ich auch gehört, dass er auch Trommeltanz macht. Und das fand ich also hochinteressant, weil der Trommeltanz, das ist ja noch was aus dem, ja, eigentlich aus der heidnischen Zeit. Ja. Und das war früher, war das auch eine so Form zur Konfliktlösung. Also man hat dann, haben sich zwei Kontrahenten, wenn es dann doch mal Streit gab in so einem Dorf, dann haben sich die beide gegenübergestellt und haben sich so angetanzt und getrommelt und gesungen. Und wer den anderen lächerlicher gemacht hat, der hat gewonnen. Also eine super Form, um Konflikte zu lösen, muss man sich vorstellen, die heutigen Staatsführer würden sowas machen.
Also wo einfach das Lachen mit eingebaut wird und da, das bringt dann auch Entspannung.
Genau.
Auch beim Gegner, oder?
Auch beim Gegner. Also das war dann halt, danach war dann praktisch die Luft gereinigt und das Dorf hat sich dazu versammelt. Also es war gleichzeitig halt auch eine Unterhaltung. Also aus einem Streit wurde dann eigentlich was Positives. Ja. Und diese, also da gibt es auch, und natürlich auch im Schamanismus gibt es auch diese, die Trommeln und dann kamen aber, als die Missionare kamen, die haben dann diesen Trommeltanz erstmal verboten. Ja. Also da wurden ja alle Einwohner sollten da christianisiert werden und es war dann sogar unter Strafe verboten, diesen Trommeltanz noch weiter zu praktizieren. Was also unglaublich schade ist, weil natürlich diese, ja, dieser Reichtum der Kultur, der ist halt da auch wieder sehr, sehr beschnitten worden damals. Ja. Und heute gibt es halt in ganz Grönland irgendwie noch so um die 20 Trommeltänzer, die das wirklich noch können. Und ja, und der Pfarrer eben von Tasiilaq, das ist einer davon. Und James heißt er, James Ignatiussen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber also diese Geschichte, also es ist, dass du jetzt Pfarrer bist und gleichzeitig Trommeltänzer, das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen, weil eigentlich darfst du das ja nicht machen. Und dann hat er gesagt, nein, also das stimmt nicht, weil da muss ich die Bibel mal gut lesen. Weil wenn man die Bibel gut liest, dann versteht man auch, dass es ganz egal ist, ob man jetzt so in Europa in der Kirche sitzt und ein Kirchenlied singt oder ob man in Grönland ist und da einen Trommeltanz macht. Solange das aus dem Herzen kommt, ist das praktisch dem Herrgott alles recht. Also Hauptsache es kommt aus dem Herz. Und deswegen ist das alles eigentlich das Gleiche für ihn, sagt er, ob er jetzt einen Trommeltanz macht oder ein Kirchenlied, das ist alles gleich. Und das hat mich, und auch die Art, wie er das erzählt hat, also er hat ostgrönländisch gesprochen, ich hatte da einen Übersetzer dabei, aber der hat es so ruhig und aber auch so bestimmt irgendwie gesagt, das hat mich schwer beeindruckt. Ja. Ja. Und da dachte ich eben auch, das ist wieder diese Toleranz, ja, oder diese Freiheit, die man in Grönland ganz oft verspürt, dass da einfach Dinge so nebeneinander bestehen können. Und das finde ich also auch eine ganz große Stärke dort, dass man, es gibt nicht nur ein richtig und ein falsch und nicht immer nur, bei uns muss immer einer recht haben.
Ja, man nimmt alles so, wie es ist und es kann parallel bestehen.
Genau.
Man hat auch die Buchhändlerin und Eisverkäuferin Gerda, die früher ein Mann war, akzeptiert.
Und man nimmt halt so die Person an, so wie sie ist, was ja eigentlich auch was sehr Christliches ist. Ja. Und das, diese Toleranz und das, dass man den anderen einfach leben lässt, das fand ich da was Wunderbares. Und ich habe das auch gesehen, dieser Pfarrer, also der hat das nicht nur so dahin gesagt, sondern war dann auch bei einer Geburtstagsfeier dabei, bei der Mutter von der Caroline. Und da haben die tatsächlich, zuerst hat dann die Caroline einen Trommeltanz gemacht. Und dann haben sie aber alle zusammen, der Pfarrer, der hat immer so seine tragbare Hammond-Orgel dabei gehabt. Und die hat er da auch gehabt. Und dann haben sie halt alle zusammen ein Kirchenlied dann gesungen.
Trommeltanz-Kirchenlied. Und der Trommeltanz, haben die vorher gestritten? Oder war es einfach nur so eine Demonstration?
Nein, das war praktisch so eine, weil das war, man muss nicht immer streiten für einen Trommeltanz, damit wurden auch Geschichten erzählt. Mhm. Ja. Und so, sie hat halt dann da so eine Darbietung gemacht. Mhm. Und dann haben sie ein Kirchenlied gespielt. Und das fand ich so schön, dass das so ganz natürlich nebeneinander bestehen darf. Und ich finde die Grönländer da auch ziemlich schlau, weil die sich halt, also die haben schon Sachen angenommen vom Christentum, aber aber so ganz dann doch nicht. Ja. Also dann lassen sie ihr Altes dann trotzdem noch so daneben stehen. Und das finde ich was Wunderbares. Mhm.
Heute gehen wir Wale fangen, wie mich die Grönländer mit in ihre alte Welt nahmen, erschienen bei BTB. Da steht alles drin und noch viel mehr. Das Buch ist schwer.
Ja, viele Geschichten.
Und lesenswert. Ja. Danke, dass du aus dem Buch so viel erzählt hast. Jetzt haben wir früher über Ostgrönland geredet, aber wir reden jetzt noch ein bisschen mehr über den gesamten Norden, über ein Problem im Norden. Und das ist ein Problem, das auf der ganzen Welt gibt und das immer schlimmer wird. Und das ist der Plastikmüll.
Genau. Und das ist aber es, was natürlich, also wo ich mich da so ein bisschen verändert habe im Laufe der Jahre, in dem, warum ich jetzt da immer noch unterwegs bin nach 10 Jahren. Ja, am Anfang war das ja so das sportliche Interesse, aber mittlerweile, da habe ich halt natürlich auch so viel gesehen, dass ich jetzt in dem Stadium bin, wo ich was tun will. Ja, also. Und ich war halt da, wir sind ja im Sommer bin ich eben auf diesem Segelschiff da unterwegs mit Gästen in Spitzbergen. Und da kommen wir auch an ganz entlegene Strände. Und es ist tatsächlich so, dass man, egal wo man hinkommt heute, also wenn man dann mit dem Schlauchboot an Land fährt, dann findet man als allererstes mal Plastikmüll. Und das ist in, also wenn man jetzt in Urlaub fährt und ist dann irgendwo an einem Strand und der ist sauber, dann kann man sicher sein, dass der gereinigt wird eigentlich, dass der sauber gemacht wird.
Also es gibt praktisch keine Strände mehr, es sei denn, die Strömungen halt sind halt so, was vielleicht auch mal vorkommen kann, aber das ist dann der Zufall.
Das ist ein Zufall und selbst an solchen hat man dann, würde man dann eine Sandprobe nehmen, dann ist bestimmt auch irgendwo so kleine Plastikteile, dieses Mikroplastik findet man dann und das hat also... Ja, das hat Ausmaße angenommen, dass wir, also dass eigentlich fast alle Schiffe, die dort oben auf so Kreuzfahrten ja unterwegs sind, tatsächlich dann eben die Gäste dann immer Plastik einsammeln. Ja. Und das kann man dann, wird dann nach Longyearbyen zurückgebracht, also diesen Hauptort in Spitzbergen. Und da gibt es dann einen Container, wo man das eben reinwerfen kann von diesen Strandsammlungen. Und da ist alles Mögliche dabei, was man sich vorstellen kann. Also von ganz viele Fischernetze finden wir da oben. Anderswo ist das Verhältnis ein bisschen anders, aber da oben ist ganz viel Müll aus der Fischerei. Und man findet aber auch Sonnencremetuben aus Spanien und ganz viel so Verpackungsmaterialien aller Art. Und manchmal finden wir so richtige Inseln, so oder zusammengepackte, diese Streifen, wo ich immer nicht weiß, wie sie heißen, die um so Paletten rum sind, ja, diese festen Straps. Ja. Und da findet man so richtige Knäuel zum Teil. Und das Tragische ist halt, dass da, also leben ja Rentiere und ja, Robben, Walrosse etc. Und ganz viel, ganz oft finden wir also halt so Fischernetze, wo dann sich Rentiere drin verheddert haben und die dann einfach verenden. Ja, da findest du dann halt noch so die Köpfe und die Geweihe, die da drin hängen. Und einmal haben wir eins gefunden, da waren 7 Geweihe drin. Und weil dann die Tiere auch noch sozial sind, ne? Wenn sich dann eins verheddert, wollen die anderen helfen und dann bleiben sie alle hängen. Und natürlich, also ist das ein Riesenproblem, dass das alles in der Nahrungskette landet.
Hast du so Zahlen vorhin aufgeschrieben? Das ist
und das ist eben das Schlimme an diesem Problem, ja, dass man, es gibt ja Plastik eigentlich nur nicht so lang, wenn man sich das so unsere Erdgeschichte anschaut. Und wenn man von 1964, habe ich da eine Zahl, bis 2014, da waren es am Anfang, waren es im Jahr 15 Millionen Tonnen Plastik, die im Jahr produziert wurden, also 15 Millionen. Und 2014 sind es schon 311 Millionen Tonnen, die jetzt im Jahr produziert werden. Ja. Und wir haben ein Riesenproblem bereits mit diesem Müll, der in diese ganzen Meere verunreinigt. Und wenn man jetzt aber in die Zukunft schaut, ja, dann soll sich diese Zahl von diesen 311 Millionen soll sich in den nächsten 20 Jahren noch verdoppeln. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die geht nicht linear, sondern
das
wird ja immer mehr.
Das Plastik ist ja bereits unterwegs, ja. Das ist ja schon da, bloß noch nicht angeschwemmt.
Genau, und das Problem ist halt, dass das geht ja nicht weg. Ja, also wir haben ja mit Plastik, was ja auch, also wir brauchen so ein sinnvolles Produkt, aber da haben wir was richtig Gutes gemacht. Ja, das hält einfach. Ja. Und das ist das Problem. Und es kommt einfach so viel hinterher, dass wir, spätestens unsere Enkel, werden ein riesiges Problem kriegen mit diesem Müll, der sich halt eben, der wird dann so zerrieben im Ozean und die Fische fressen das und dann haben wir es halt auch wieder auf dem Teller.
Haben wir es auf dem Teller, genau. Ja. Dann kommt es zurück,
ja, das Plastik. Ja, es kommt zurück, das ist sicher. Ja.
Mhm. Und diese Sammelaktionen, die ihr da macht, die dienen auch dazu, einfach um Zahlen zu belegen, gell? Das wird da auch.
Genau, ich habe da dann letztes Jahr habe ich angefangen mit einem wissenschaftlichen Projekt. Da habe ich mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven mir da so Fragebögen entwickelt und eine Sammelmethode, dass man auf einfache Weise praktisch wir mit unseren Gästen wissenschaftliche Daten sammeln können. Mhm. Das gibt es immer mehr, so Citizen Science Projekte heißt es, wo halt gerade bei so Kreuzfahrten, die ja zum Teil da in der Arktis, wir kommen da an Stellen, da träumen Forscher davon, ja, weil das ja alles so teuer und so unzugänglich ist und so. Und dann haben wir da Fragebögen entwickelt und jetzt suchen wir dann immer nach einem, das wählen wir nach dem Zufallsprinzip aus. Ja, also wir dürfen auch explizit keine besonders verunreinigten Strände nehmen. Da gehen wir dann halt an Land und dann suchen wir ein bestimmtes Areal, also die Fläche, das messen wir dann auch aus. Und da wird dann alles eingesammelt und gezählt und gewogen. Und somit kriegen wir halt auch Daten, wo man dann nicht nur sagen kann, es gibt ein großes Problem, sondern wir können dann auch sagen, wie groß das Problem ist. Und wir haben da praktisch, also 2016 haben wir auf 7 Reisen insgesamt 992 Kilo Müll gezählt und eingesammelt. Also von gezähltem Müll. Und wir haben dann auch noch andere Sammlungen gemacht, wo man nicht gezählt haben und so haben wir dann ja auf diesen 7 Reisen wahrscheinlich so zwischen 3 und 4 Tonnen Müll eingesammelt. Und diese Zählungen, die sind halt also ja einfach um dann mal zu wissen auch
Größenordnung zu kriegen
und wie diese Strömungen da verlaufen und weil wir ja auch also wir kategorisieren das auch, also damit man auch weiß, wo der Müll herkommt und so wissen wir halt jetzt in Spitzbergen, dass der Anteil von der Fischereiindustrie ist also groß. Also und woanders ist es halt wirklich der direkte Haushaltsmüll, der ankommt. Und so weiß man auch, wo jetzt in Spitzbergen die größten Belastungen sind.
Wo
und so
die spanischen Sonnencremetuben auftauchen. Ja. Mein Gott. Düster.
Düster, ja. Und es ist aber also tatsächlich so in Spitzbergen, dass da, wo eigentlich die meisten Schiffe hinfahren, und das ist so ein positiver Aspekt von diesem Arktistourismus, da sind die Strände am saubersten. Mhm. Weil da wird halt am meisten eingesammelt von den Gästen. Ja. Und also das ist ganz anders wie anderswo, wo die meisten Touristen sind, ist am dreckigsten. Ja. Und da ist wirklich dann am saubersten. Ja.
Jetzt habe ich gemeint, dass wir irgendwie fröhlich irgendwie zum Abschluss kommen. Jetzt reden wir noch ein bisschen über dich. Was machst denn du, wenn du nicht im Norden bist? Du bist am Schliersee daheim, gell?
Ich bin am Schliersee, genau. Und da lebe ich. Und im Winter, also ist also eine wunderschöne Zeit für mich jetzt auch, weil dann schreibe ich meistens an Büchern.
Ja, genau.
Und dann schreibe ich meine Bücher. Und
machst Radiointerviews bei BR Heimat und bei anderen Programmen.
Genau, und bereite auch schon wieder halt so Vorträge vor. Also ich gehe jetzt auch an Schulen mit meinem Plastikprojekt und erkläre halt an Schulen dann mit diesen Bildern.
Tust da wirklich was, gell?
Genau, weil man, und das wird da gut angenommen, weil ich kann halt schon aus der Praxis berichten und sagen, so euer Coffee-to-go-Becher, das ist nicht der beste Weg vielleicht, aber ich mache das auch eigentlich nicht so. Das ist ganz gut mit diesen Fotos aus der Arktis. Mhm. Da muss man keinen Zeigefinger heben.
Zeigefinger nutzt
das
am wenigsten.
Schlecht,
ja, das ist
sondern
richtig,
man kann es einfach zeigen und sagen, wie es ist. Und das bringt eigentlich am allermeisten, wenn die Leute dann oder die Schüler in dem Fall dann selber zum Nachdenken.
Und dann habe ich noch gelesen, dass du auch noch Expeditionsvorbereitungskurse gibst.
Ja.
Was lernt man denn da?
Ja, das ist da lernt man alles eigentlich. Also nach dem Wochenende, da könnte man eigentlich dann selber in die Arktis aufbrechen. Also da geht es ja ganz viel um die richtige Ausrüstung, das Equipment und auch dann um die mentale Seite. und ums Training. Und da gehen wir dann einmal raus und ziehen mit dem Autoreifen, ziehen wir hinter uns her, also so den Schlitten ziehen, simulieren und so. Und dann nach so einem Wochenende, da weiß man es wirklich.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen und sagen, die anderen sagen, ah, das ist was für mich, und sagen, ah, doch nicht, das ist halt so anstrengend. Gibt es das auch manchmal?
Ja, natürlich gibt es das. Ja, ja. Aber das, also sowas, das nützt auch Leuten, die oft mal unterwegs sind, wo es recht kalt ist. Ja, weil da kann man auch viel Tricks erfahren, wie es einem nicht mehr so friert und so. Ja.
Unsere 2 Stunden sind fast rum. Ich würde sagen, vielen Dank für den Besuch.
Danke sehr, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Ja, und ich habe mich gefreut, dass du gekommen bist.
Dass man so viel reden kann.
Genau. 12:12, jetzt gibt es noch Musi. Ich wünsche dir schöne Feiertage, alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön,
ja.
Ebenfalls.
Mach's gut, servus.
Ciao.